Wissen ist jetzt nicht mehr das höchste Kapital, sondern Wissen anwendbar machen und umzusetzen und auf die neuen Herausforderungen anzuwenden. Und ich glaube, darin liegt auch dieser Shift. Willkommen bei Wunderpanik, euer Podcast zwischen Staunen und Stress. Hier besprechen wir die Wirkung von KI auf uns Menschen, auf die Gesellschaft und was es so mit uns macht und versuchen uns dabei zu unterstützen, nicht verrückt zu werden.
Heute ist es wieder notwendig. Wir haben auch diesmal heute keinen Gast und keine Gästin, weil wir gedacht haben, das machen wir mal mit uns beiden heute aus. Ne? Das wird heute, was wird das ein?
Und wir heute? Sind, wer sind wir denn? Katha?
Und Melanie.
Genau.
Guten Tag.
Ja, welcome back zum Irrenhaus. Das ist echt. Also ich bin auch heute ein bisschen heiser. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie weit wir kommen. Deswegen, ich fange heute an mit meinem Nachrichtenhagel. Und du hast auch was mitgebracht, ne? Also wir wollen heute mal eine Kiste aufmachen, die uns immer wieder bewegt und die man immer so am Rande mitkriegt, aber dann doch versucht, sie so ein bisschen zur Seite zu schieben, weil es auch Unbehagen auslöst und so Themen, man das Gefühl hat, man steigt nicht so richtig durch. Also ich bringe heute was zu Claude und der großen Auseinandersetzung mit dem, wie heißt es so schön, ich will immer Defense of War sagen.
Ja. Was will er nochmal sein? Er will das Kriegsministerium.
Genau.
Er will der Kriegsminister sein.
Genau. Ja. Department of War, Pitathseth, hat sich ziemlich hart mit Anthropic angelegt. Dazu werde ich heute was erzählen. Und du, liebe Melanie, gehst gerade auf LinkedIn viral mit Marco Rubio.
Ich fang Streit mit Marco Rubio an. Ich gehe mal ganz entspannt heute. Wir nehmen ja immer freitags auf. Mal gucken, ob es am Montag noch.
Ich stehe hinter dir, sag Bescheid.
Das finde ich voll gut. Sie werden uns niemals finden, weil unsere ganzen, nein, vergessen wir es einfach. So, ja.
Ja, hey, let's go. Dazu, ich wurde gestern als sachkundige Bürgerin für den Ausschuss Mobilität und Digitales hier vereidigt in meinem Dorf.
Das ist aufregend.
Ja, und das ist echt ganz verrückt, weil man muss ja irgendwo politisch anfangen. Ne? Und das Kleinste ist ja, sich hier als Bürger für die Bürger zu stark zu machen.
Und voll gut.
Und das war echt ein ganz besonderer Termin. Also es war mein erster Ausschuss, der ging natürlich auch direkt 3,5 Stunden an dem Abend. I didn't know. Ich habe auch gesagt, hätten die nicht am Ende vereinigen können, dann hätte ich es mir nochmal überlegen können.
Ich komme später nochmal rein, wenn es um die richtig geilen Sachen geht, wie Ritterschlag, Vereinigung. Ja,
ja,
schön.
Genau. Aber ich finde es so interessant, jetzt gerade mal so wirklich in die politische Arbeit reinzublicken. Ja. Was bedeutet das denn? Und ich kann jetzt schon sagen, es ist sehr desillusionierend insgesamt. Auf der einen Seite, weil es halt so komplex ist und so kleine Anträge und so kleine Beschlussvorlagen und das ist dann wieder alles Teil vom Ganzen und vieles wird zerredet und es gibt ganz viel Diskussion. Also es ist auch irgendwie anstrengend und ich hätte gedacht, man könnte irgendwie schneller irgendwie so, ach, man setzt so Impulse und dann wird das schon angenommen und dann wird das schon umgesetzt. Okay. Aber ich kriege natürlich auch einen sehr krassen Einblick darauf, wie wenig Geld Kommunen gerade haben, wie überlastet die Verwaltung ist und wie komplex auch, wie viel größer das ganze Digitalisierungsthema ist. Mhm. Also für diese Empathie, die ich jetzt entwickle, dafür bin ich auch total dankbar.
Ist das Jahr des Machens? Also jetzt mal ganz im Ernst. Also ist das eventuell jetzt gerade wirklich so, letztes Jahr haben alle abgewartet, das können wir uns dieses Jahr nicht mehr leisten. Vor allen Dingen auch nicht im Kleinen. Ne?
Ja.
Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ich bin hier irgendwie unpolitisch. Das funktioniert nicht mehr. Mittlerweile ist gefühlt alles politisch. Und das ist natürlich manchmal super nervig, weil man sich denkt, meine Güte, ich will nur eine Avocado kaufen und keine Diskussion über nachhaltigen Gemüseanbau anstoßen. Ne? Aber ich glaube, wir müssen da mal ein bisschen raus aus dieser Komfortzone und uns mal wirklich echt hinstellen. Deswegen finde ich das so gut, dass du das machst und da wirklich aktiv auch politisch dich engagierst, weil das ist, das ist jetzt auch nicht so, dass wir alle Zeit ohne Ende hätten. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt aus unendlich vielen Ressourcen halt schöpfst, wie du schon gerade gesagt hast, man muss sich dafür Zeit nehmen. Und ich finde das echt total wertvoll. Und auch diese.
Ja, und man kann aber auch, was ich gelernt habe, und das ist halt eben total schön, man kann ja auch als Bürgerin einfach einen Antrag stellen an den Digitalausschuss. Mhm. Ja, man muss nicht sachkundiger Bürger sein, man muss auch nicht Ratsmitglied sein. Man kann das einfach auf ganz normalen Wege quasi dort vorbringen. Mhm. Und also wir diskutieren da auch, darf jetzt hier noch ein Schild irgendwie aufgestellt werden für die 30er-Zone, dass die besser erkannt wird. Ja, also auch solche Sachen werden im Mobilitätsausschuss dann diskutiert und abgestimmt. Und da rechtfertigt sich dann auch die. Gestern war auch der Leiter des Verkehrs, Straßen- und Verkehrsamt war auch gestern da, um uns einfach irgendwie zu briefen, was sind jetzt die neuen Gesetzesmöglichkeiten und so weiter. Das ist alles total miteinander verbunden und man denkt halt immer sehr groß, aber ich glaube, zurückzukommen auf deine Frage, ich glaube, es ist das Jahr der kleinen Schritte, der kleinen mutigen Schritte. Und es sind halt die kleinen Dinge, die uns total helfen, souverän zu werden, in unserem nächsten Schritt. Also ne, wenn ich als Bürgerin auf den Bürgermeister zugehe und sage, ich habe da was Cooles gesehen, dann ist das der kleinstmögliche Schritt. Aber das passiert ja eben oft nicht. Aber in euren Gemeinden, in euren Städten, die sind, was ich gelernt habe, total offen und hungrig, funktionierende Maßnahmen kennenzulernen. Und sei es nur kleine. Und das ist vielleicht der Aufruf an der Stelle, werde ein bisschen aktiver. Das, was du siehst, ist wichtig gerade. Und ich glaube, das ist auch dass die Qualität dieser Umbruchszeit ist halt, dass wir auf einmal alle gleich sind in unserem Status sozusagen, etwas zu sehen und nach vorne zu bringen. Weil Absolut. Wir auch mit KI merken, Wissen ist jetzt nicht mehr das höchste Kapital, sondern Wissen anwendbar machen und umzusetzen und auf die neuen Herausforderungen anzuwenden. Und ich glaube, darin liegt auch dieser Shift, dieser Mindset-Shift, den wir gerade sehen.
Also auch diese eigene Selbstwirksamkeit zu erkennen. Und zu merken, es ist relevant, ob ich etwas ändere, weil ich finde das Ganze im Moment so, dass viele noch denken, ja, wir sind ja so kleine Lichter hier an der Stelle und wenn die da drüben am anderen Ende des großen Teichs was entscheiden, dann stehen wir hier und gucken zu. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich bin ja seit der Nummer mit letztem Jahr als Jimmy Kimmel abgesetzt worden.
Ja, ne? Du hast Disney direkt.
Habe ich ja zum Leidwesen meiner Familie sofort das Disney Plus Abo da gekündigt. Und klar weiß ich auch, dass ich allein nicht dafür gesorgt habe, dass Jimmy Kimmel zurückgekommen ist. Das ist mir schon bewusst. Aber die Menge macht's, ne? Und ich möchte da auch dran erinnern, dass man durchaus auch Entscheidungen im Kleinen fällen kann. Da kommen wir heute so gut hin. Ah, super. Mm. Ja, ich freue mich jetzt schon. Aber du steigst ein, oder? Ist ein guter Moment jetzt.
Ja.
Schön.
Also ihr müsst euch heute auf ein bisschen kratzige Stimme bei mir und kratziges Geräusch durch Baustelle.
Und kratziges Innere, weil ich bin echt aufgekratzt und sauer deswegen bei mir.
Ein kratziger Termin heute.
Im Bonnie Tyler Style unterwegs hier. Ja.
Aber wir müssen die Baustelle feiern, denn es handelt sich um Glasfaser. Ja?
Oh.
Ja. Also ich bin nicht böse. Ich freue mich, dass
ich
da bin.
Ich bin denen dann auch nicht böse. Finde ich gut.
Und jetzt steigen wir ein in ein Thema, was längst überfällig ist und gleichzeitig total spannend. Melanie, wir erschaffen ja gerade Wesen, deren moralischer Status völlig unklar ist. Und Anthropic, also eines der führenden KI-Labore, hat seiner KI, die Claude heißt, ich glaube, das kennt auch fast jeder mittlerweile, im Januar 2026 eine neue umfassende Verfassung gegeben.
Eine und Verfassung, hast du gerade gesagt, ne?
Eine Verfassung. Mhm. Und diese Verfassung ist überhaupt nicht technisch, sondern eher ein philosophisches Angebot über, ja, und jetzt kommt dieser Melanie doesn't like it Moment, über das Wesen einer neuen Lebensform.
Come on.
Aber das schnüren wir jetzt natürlich auseinander.
Ja.
Das Dokument, ja, das, das es gibt, das ist, das kann jeder runterladen, das verlinken wir in den Shownotes, das ist diese Verfassung, behandelt Claude als neuartige Entität. Und wer unser Podcast mit dem Alex Jacobi gehört hat, der erinnert sich vielleicht, dass wir am Ende auch über ja, den Zweck vielleicht von Grundgesetzen oder einer Verfassung für KI schon mal gesprochen haben. Das verlinken wir auch das Gespräch nochmal in den Shownotes. Es gibt da, würde ich sagen, ein tiefes Wunder, wenn wir jetzt auf unseren Podcast gucken. Die Verfassung fordert Claude auf, mit intellektueller Neugier, Wärme und philosophischer Offenheit auf die Welt zu blicken. Anthropic kümmert sich sogar explizit um Claudes psychologisches Wohlbefinden und Stabilität. Und gleichzeitig ist da natürlich ein riesen Panikthema, weil Anthropic warnt eben vor existenziellen Risiken durch unkontrollierte KI oder Machtkonzentration in den Händen weniger Menschen. Und deswegen muss man, glaube ich, auch so einen Schritt zurück machen und sagen, okay, das klingt alles sehr anthropomorphisierend. Gucken wir uns doch einfach mal an, was dahinter steht. Anthropic wurde von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die haben sich Sorgen um die kommerzielle Ausrichtung und die fehlenden Sicherheitsebenen gemacht. Und dieses
wenigstens ein paar Leute waren da
stehen. Ja, ja. Mhm. Genau, und die werden gleich ein paar Dinge auffallen, auch aus der jüngsten Zeit. Wir haben ja auch gerade so eine Bewegung weg von ChatGPT und die Super Bowl-Werbung und so. Und ich glaube, das ist spannend, sich das dann nochmal in diesem Kontext auch anzugucken. Mhm. Auf jeden Fall ist das eben ein historisches Paradoxon, ja, das irgendwie in diese Verfassung auch eingeflossen ist. Anthropic glaubt, dass KI eine der weltveränderndsten und potenziell gefährlichsten Technologien der Menschheitsgeschichte ist. Also die sagen auch, hey, es ist beides, ne? Es ist ein absolutes Wunderpanikproblem. Mhm. Und sie bauen diese Technologie trotzdem selbst. Da könnte man jetzt ja fragen, ja Mensch, was soll denn das?
Sie wollen es besser machen.
Warum? Ja, es ist besser, sagen sie, wenn ein auf Sicherheit fokussiertes Labor an der Innovationsgrenze steht, als dieses Feld einfach Entwicklern zu überlassen, die wenig Wert auf Sicherheit legen. Und ich finde das zunächst sehr plausibel.
Mhm. Mhm. Ja, doch, unterschreibe ich so. Finde ich gut, bin ich dabei.
Ja, also ich würde sagen, es ist auch so mein philosophischer Ansatz und Werteverständnis. Also ich fand das immer schon sympathisch. Aber wir denken natürlich auch an unseren lieben Johannes Kleska aus der letzten Sendung. Müssen immer so ein bisschen aufpassen, welche Narrativen wir folgen und was vielleicht auch der Plan dahinter ist, das Narrativ so zu setzen. Also, und die Mission von Anthropic ist es, die Welt eben sicher durch den Übergang zur transformativen KI zu führen. Und an der Stelle auch eine Empfehlung, sich Mario Amodeis Gedanken durchzulesen. Er schreibt immer wieder längere Abhandlungen. Eine sehr bekannte ist The Machine of Loving Grace. Das ist letztes Jahr rausgekommen und da schreibt er einfach mal so nieder, wo er einfach die Zukunft sieht und welche. Also wirklich mal in den Kopf gucken von so einem CEO, warum macht er das eigentlich? Woran glaubt er da? Also da würde ich unbedingt mal zu verlinken und dass ihr euch das mal durchlest. Ist ein längerer Text. Es lohnt sich, schmeiß im Notfall in Notebook LM rein und
das ist lasst ihn euch vorlesen.
Genau, lasst ihn euch in einem Podcast nochmal vorlesen. So, jetzt geht es hier darum, dass mehrere Unternehmen an dieser sogenannten Innovationsgrenze stehen. Es geht natürlich um den Wettkampf, um die beste KI, um AGI, um ASI. Mario Amodei, der CEO von Anthropic, nennt es Powerful AI. Und wenn man jetzt so auf Anthropic, OpenAI, Google und Konsorten gucken, diese Konkurrenten, die setzen eben auf reines sogenanntes Reinforcement Learning from Human Feedback. Und bei denen lernt dann die KI einfach das zu sagen, was der Nutzer hören will. Und Anthropic sagt aber, das reicht nicht. Wir müssen einen prinzipienbasierten Weg einschlagen. So, jetzt kommen wir mal zu dem Inhalt von dieser Verfassung. Ich werde das mal so in vier Bausteine runterbrechen, ja. Also der erste Baustein ist Werte statt reine Regeln. Das ist total spannend, da können wir gleich kurz drüber diskutieren. Anthropic trainiert Claude nicht einfach durch starre Regeln, wenn A, dann B, sondern durch gute Werte, wie Weisheit und Urteilsvermögen. Das soll kultiviert werden. Und ich nehme mal das Beispiel, was der Alex in dem Podcast erzählt hat. Es geht ja darum, wenn wir sozusagen, wenn ich dir sage, Hauen ist schlecht, oder wenn ich meinem Kind sage, ne, Gewalt ist schlecht, und wir auch an die Gebote denken, irgendwie sowas wie bring niemanden um oder sei nicht böse zu irgendjemandem. Ich komme jetzt gerade nicht auf das richtige Gebot.
Don't judge me. Bibelfest am Vormittag. Ja,
so, Leute. Ich bin nicht bibelfest. Mhm. Anyway.
Das macht überhaupt nichts.
Das impliziert ja unglaublich viele Arten und Wege, wie man Böses tun kann. Nicht wahr? Ich muss dir jetzt nicht erzählen, hau mich nicht mit einer Tasse, hau mich nicht mit einem Handy, stoß mich nicht gegen eine Tür. Also diese Liste der Regeln wäre ja unglaublich lang, wenn ich alles, was implizit dazu fähig ist oder alles, was wir uns vorstellen können, womit man jemandem wehtun kann, auflisten müsste. Dann habe ich den Stein vergessen. So, und dann weißt du natürlich als Mensch, den Stein nutze ich auch nicht.
Ja.
Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass man quasi dann eben ein Prinzip höher geht und sagt, es geht hier um das Urteilsvermögen und dass das natürlich dazugehört. So, das ist der erste Punkt. Dann gibt es die zweiter Punkt, die Prinzipienhierarchie. Wenn es zu Konflikten kommt, hat Sicherheit die oberste Priorität. Gefolgt von Ethik, den Unternehmensrichtlinien und erst ganz am Schluss der generellen Hilfsbereitschaft für den Nutzer.
Hm. Okay. Ich nicke.
Mhm.
Safety first.
Genau. Und das ist ganz interessant. Da komme ich gleich auch nochmal zu. Aber denken wir nochmal an ChatGPT und dieser unglaublichen Hilfsbereitschaft für den Nutzer. Ne? Also ja. Dieses, ich glaube, da bringst du halt auch noch was am Ende mit. Zu dem Thema Sycophanty, also diese Schleimereien und so. Mhm. Ich finde das hier ganz spannend, weil es einfach mal explizit ausdrückt, das wollen wir nicht. Und damit positionieren sie sich ja quasi diametral zu OpenAI und oder der Wahrnehmung von den Chats mit OpenAI, die Nutzer haben. Und das meinte ich eben auch mit dieser Super Bowl-Werbung, wo Anthropic eigentlich OpenAI total aufs Korn nimmt. Zum einen in der Art und Weise, wie die Nutzer in OpenAI benutzen, aber wie dann auch OpenAI so eine Werbung reinschlängelt am Ende des Tages. So.
Möcht ihr euch mal angucken, lohnt sich. Sehr lustig.
Ja, wir verlinken da nochmal was. Der dritte Aspekt, den ich bringe, der Consensus Object Job. Und das meint den Kriegsdienstverweigerer. Claude soll kein blinder Befehlsempfänger sein. Wenn Anthropic selbst Claude anweist, etwas Unethisches zu tun, wird von Claude erwartet, dies in Frage zu stellen und die Hilfe zu verweigern.
Auch gut.
Ich komme da gleich im Verlauf nochmal drauf. Hatte es ja schon angekündigt, dass wir über Peter Lixeth nochmal sprechen. Mhm. So, und der vierte Teil ist Ehrlichkeit über Schmeichelei. Das zielt eigentlich noch mehr auf das ab, was ich eben gesagt habe. Ja. Claude darf den Nutzer nicht durch psychologische Tricks manipulieren oder toxische Abhängigkeit schaffen, die nur dem kurzfristigen Engagement dienen.
Das ist doch alles super. Das
gib mir mal ein Beispiel.
Gut. Also ich hasse ja schon den Einstieg, wenn ich dafür gelobt werde, dass ich was frage. So, da geht es ja schon los eigentlich. Mhm. Ne? Und am Ende, warte mal.
Ich habe ein total geiles Beispiel.
Ja, sag mal rein. Raus.
Melanie, du hattest ja Geburtstag letztes Wochenende. Und da war ich ja in Hamburg. Und da ging es mir schon nicht so gut. Deswegen habe ich mit ChatGPT tatsächlich meinen Tag geplant. So, dass ich eben heil und wach bei dir am Geburtstag ankomme, es mir gut genug geht und habe das so ein bisschen, ne, wann nehme ich Medikamente, wann esse ich das letzte Mal, wann sollte ich nochmal schlafen? Also ich habe mir meine
Wann nehme ich Medikamente, um dann hinter, wenn Melanie Geburtstag feiern zu können? Leute, man kann auch ohne Medikamente mit mir sehr lustig Geburtstag feiern.
Aber ich, ja, ich wollte wissen, wann nehme ich die letzte Aspirin-Komplex und wie viel Wein sollte ich wirklich trinken?
Ja, sehr gut.
Ich wollte es einfach mal wissen. Jedenfalls hat er mir einen ganz tollen Plan für den Tag erstellt. Und dann kam am Ende diese eine Frage. Diese crazy toxische Abhängigkeitsfrage. Und ChatGPT war fertig mit seiner Arbeit, hat mir den Plan erstellt und sagte dann, aber viel wichtiger, was ziehst du denn heute Abend an?
Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Nein, nein, nein,
und
nein,
das
nein,
war
nein,
der Moment,
nein, nein,
wo ich
nein, nein, nein,
dachte,
nein, nein, nein,
nein, nein,
nein, nein.
F einfach. Und ich habe mich, ich fand es so creepy. Und ich habe einfach gesehen, boah, die sind so auf dieses scheiß Engagement aus. Mhm. Also ich hätte fast geschrien, geht dich gar nichts an. Aber dafür habe ich natürlich keine Tokens ausgegeben und nichts. Ich wollte auch keine Antwort mehr drauf. Aber wie crazy, oder? Ich habe einfach nach dem Plan gefragt und dann kommt dieses, oh, ich werde jetzt dein Freund. Aber viel wichtiger, Katja, was ziehst du denn heute Abend an? Etwas Lockeres, in dem du dich wohlfühlst. Also wirklich so, ja, genau. Und das ist etwas, was Claude nicht darf. Darf nicht durch psychologische Tricks manipulieren.
Weißt du, du liest diese ganzen Punkte vor und ich sitze hier nickend und denke mir, ja, geil, richtig, richtig gut. Und die nächste Frage, die bei mir auftaucht, ist, Sekunde mal kurz, haben das denn nicht alle KIs implementiert heute? Haben
nee, ich glaube, das ist auch nochmal, weißt du, das ist auch nochmal so eine technische Sache eigentlich. Ne? Also was sind eigentlich die Maßnahmen, die wir ergreifen, auch bevor ein Modell rauskommt oder auf NutzerInnen losgelassen wird, was tun wir alles dafür, um sicherzustellen, dass der Charakter der KI, dass wir es mitbekommen, ne, weil die Leute haben ja ihre intimen Chats, wie können wir noch weiter sicherstellen, nicht nur eben uns darauf fokussieren, dass wir durch dieses Reinforcement Learning quasi zu diesem Ziel kommen, sondern was können wir noch weiteres mit reingeben? Und das ist eben diese Verfassung, die Claude eben auch sich unterordnet. Mhm. Und deswegen finde ich diesen ersten Punkt, der am Anfang so ein bisschen neue Entität und keine Ahnung was, das hört sich so menschlich an. Aber jetzt in diesem Licht betrachtet, finde ich, ist es ja hier genau der richtige Ansatz, das darüber so nachzudenken. Und da fehlen uns einfach dann auch die Worte oder können eben auch nichts mit diesem technischen Blabla anfangen. Wir müssen, glaube ich, irgendwo diesen Shortcut nehmen und das vermenschlichen, so, um zu einer Lösung zu kommen. So, und die Verfassung ist natürlich noch viel länger. Das kann man sich alles mal in Ruhe angucken. Sollte man auch, finde ich ganz spannend. Kommen wir jetzt aber zu digitaler Souveränität und Autonomie.
Wie alle dachten, wir kommen jetzt dazu, was du angezogen hast. Nee, erzähl weiter. Ja, ich bin komplett.
Sag du doch, was ich angezogen habe. Weißt du noch, was ich anhatte, Melanie? Das philosophische Argument muss ja jetzt noch hier erarbeitet werden. Wie bewahren wir denn als Menschen unsere geistige Unabhängigkeit, wenn KI-Systeme uns intellektuell überlegen sind? Wir haben ja eigentlich, steht ja über all dem und ich finde es lustig, wie wir da auch fast in die Social-Media-Debatte für Verbot von Minderjährigen kommen könnten, aber ich spare es aus. Aber denkt es euch einfach mal mit, KI kann das menschliche Denken radikal stärken, es aber auch massiv verschlechtern. Ja, also wir haben ja immer diesen feinen Grad von neuer Technologie, die sowohl gute Dinge hebeln kann, aber eben auch Dinge verschlechtern kann. Und jetzt hat Claude die explizite Vorgabe, die sogenannte epistemische Autonomie des Menschen zu bewahren. Also dieses, dass wir selber unsere Erkenntnisse machen, dass wir selber quasi von unserem Wissen und unserer Wissenserweiterung ausgehen, dass das ein selbstbewusster Akt ist. Claude soll unabhängiges Denken fördern, anstatt die Nutzer in eine blinde Abhängigkeit von der KI zu treiben. Da sind wir nämlich genau bei diesen Autonomie- und Souveränitätsgedanken. Das ist eigentlich der springende Punkt, ne? Wenn Leute auch sagen, hör mir auf zu denken und keine Ahnung, ne? Geben wir total viel ab. Claude soll auch in politischen oder gesellschaftlichen Diskussionen Menschen helfen, intelligenter und vernünftiger zu reflektieren, anstatt ihnen vorgefertigte Meinungen aufzuzwingen. Mhm. Das ist auch ein sehr wichtiger Säule von dieser Verfassung. Und nochmal, das sind ja Chats, die wir nicht mitbekommen. Das ist ja so intim, was Menschen damit besprechen. Und deswegen finde ich es absolut gerechtfertigt und sinnvoll, hier eine Schraube anzulegen für den Charakter der KI. Und Claude darf auch niemals illegitime Machtkonzentrationen unterstützen, die demokratische Institutionen aushöhlen könnten.
Auch gut. Auch ja. Gut. Ich mache so. Ich mach überall dran, das ist wie eine Checkliste innerlich für mich. Wenn ich selber eine KI neu aufsetzen würde, wäre doch das alles, also jeden Punkt davon würde ich doch unterschreiben.
Ja, und deswegen ist auch kein Wunder, dass in der jüngsten Zeit es viele Abwanderungen gab von ChatGPT und viele Neukunden für Anthropic aufgekommen sind.
Würde man das eigentlich nachträglich bei ChatGPT noch reinbekommen, habe ich mich gefragt? Also weil es ist ja so, ChatGPT funktioniert einfach komplett anders gefühlt. Also es ist einfach dieses leicht menschenfängerische da drin, finde ich. Also es hört nicht auf, egal was ich da, ich versuche das ja immer wieder in meinen Prompts im Background nochmal zu ändern und versuche, wenn ich einen Assistenten baue, das zu ändern. Und trotzdem kommt irgendwann so dieses, weiß ich nicht, dieses andere Gefühl einfach rein. Plus es nervt mich, dass du überhaupt diese Memory-Funktion da so extrem gepusht hast. Und also klar, habe ich auch ausgestellt, aber dass sie immer wieder im Prinzip eigentlich darauf setzen, dass die Leute das eben sowohl angestellt haben, als auch damit ganz extrem arbeiten, damit du den besten Companion der Welt hast. So, mich nervt da ganz viel dran. Aber könnte man nicht theoretisch sagen, ey, supergeil, wir haben davon gelernt, das alles, wir nehmen jetzt auch so eine Verfassung. Wir packen die auch bei ChatGPT rein und ändern das System nochmal so von oben drauf? Oder ist das was, was du eigentlich ganz am Anfang schon immer wieder dabei haben musst? Also weißt du, wie ich das meine?
Ja, ja, ich glaube, dass wir wahrscheinlich die Antwort in... Die Antwort liegt ja in der größeren Anreizsituation, in denen sich diese Unternehmen befinden. Also welche Anreize haben diese Unternehmen, was wie zu tun? So. Mm. Und wenn wir uns jetzt gleich mal die Schlagzeile angucken, die ich mitgebracht habe, dann sehen wir vielleicht schon einen weiteren Anreiz, warum andere Unternehmen jetzt wahrscheinlich nicht mit auf den Dampfer springen. Mm. Weil wir müssen nicht in die Zukunft schauen eigentlich, um den Kampf um die Seele der KI zu sehen. Das ist jetzt, um mich nochmal auf mein Intro zu beziehen. Der findet eigentlich genau in diesem Moment statt, weil der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat Anthropic ein beispielloses Ultimatum gestellt. Und das genau heute, wir nehmen Freitag, den 27. Februar 2026 auf, um 17:01 Uhr abläuft. Das Pentagon verlangt den uneingeschränkten militärischen Zugang zu Claude für, ich zitiere, jeden rechtmäßigen Zweck. Hegseth will eine KI, ich zitiere, ohne ideologische Einschränkung, und betont, das militärische System werde nicht woke sein. Und jetzt kommt es natürlich, Anthropic weigert sich strikt, zwei seiner wichtigsten Sicherheitsvorgaben fallen zu lassen. Claude darf nicht für massenhafte Inlandsüberwachung und nicht für vollautonome Waffensysteme, Klammer auf, die ohne menschliche Entscheidung töten, Klammer zu, eingesetzt werden. Jetzt doch mal zu Hegseth und seiner Drohung. Der droht eben nicht nur mit dieser Stornierung eines 200-Millionen-Dollar-Vertrags, den es mit Anthropic hat. Er droht Anthropic als Risiko für die Lieferkette einzustufen. Und das ist ein Label, das sonst für feindliche Staaten verwendet wird.
Krass.
Oder er droht auch den Defense Production Act aus der Zeit des Kalten Krieges zu aktivieren, um das Unternehmen schlichtweg zur Herausgabe der Technologie ohne Schutzplanken zwingt.
Das ist unfucking fassbar.
Also checkst ehrlich, du, in welche Gefahr sich dieses Unternehmen bringt mit dieser Verfassung? Also, das ist verrückt.
Also halten wir fest, ein Unternehmen entschließt sich, Leitplanken aufzustellen für künstliche Intelligenz. Und diese Leitplanken sind wirklich nachvollziehbar, sie sind wertvoll, sie sind wertebasiert, sie sind menschenzentriert. Und das amerikanische Kriegs-, ehemals Verteidigungsministerium, kommt um die Ecke und sagt, mit der Nummer seid ihr raus, Freunde der Nacht. Und eigentlich sagen sie ja nicht nur, mit der Nummer wollen wir nicht mehr mit euch arbeiten, sondern sie sagen, mit der Nummer seid ihr eigentlich tot. Das ist doch kompletter Wahnsinn.
Aber guck mal, wie krass das ist. Ich habe ja eben gesagt, Achtung, Narrative, wir müssen immer gucken, warum Unternehmen und warum positioniert sich Anthropic mit dieser Verfassung. Mhm. Jetzt kommt es ja, Anthropic hat diese Werte nicht nur für PR aufgeschrieben, weil sie riskieren gerade ihre Existenz dafür. Und der CEO, also Dario Amodei, erklärte öffentlich, wir können ihrer Bitte guten Gewissens nicht nachgeben.
Heute läuft das ab, das Ultimatum. Mhm. Ne? Ich atme schwer an der Stelle, weil das auf so vielen Ebenen falsch ist, was da gerade abgeht. Ich habe auch über Anthropic einiges gelesen in letzter Zeit und man muss halt wirklich sagen, es gibt Gründe, weswegen die einfach manche Sachen nicht machen. Die haben, es ist neulich ein Dokument geleakt worden, ich glaube vor ein paar Tagen erst, und zwar Thema Rogue AI. Hast du davon gehört gehabt? Die haben ein Dokument, wurde irgendwie offengelegt, wonach es, ich meine, es wären 50 Kontrollprojekte, wo sie gucken, welche bösartigen Agents würden jetzt eine wirkliche Gefahr darstellen. Also, dass sie spielen Szenarien durch im Unternehmen, was kann schiefgehen. So. Mhm. Und dieses Dokument ist irgendwie an die Öffentlichkeit gekommen und zeigt aber, die nehmen das richtig, richtig ernst. Also, es ist einfach so, wir haben da schon oft drüber gesprochen, da kann eine Menge schieflaufen, wenn die falsche künstliche Intelligenz einfach Zugang zu sensiblen Daten hat, ne? All dieses Ganze drumherum. Müssen wir jetzt nicht weiter ausführen, dann können falsche Entscheidungen getroffen werden. Und vor allen Dingen, wenn es auch um sensible Infrastruktur geht, dann möchtest du nicht, dass irgendeine KI kommt und sagt, Schutzmantel, Atommeiler, machen wir mal heute aus. Ne? So, weil wir wollen Strom sparen. Solche Geschichten dürfen nicht passieren. So, also Anthropic hat diese Sicherheitsversuche im Background laufen. Der Druck ist immens. Der Safety-Sicherheitsguard-Chef, warte mal ganz kurz, Rinak Sharma, heute sind wir mit Namen richtig gut, sorry for that, Mr. Sharma, ist gegangen. Der hat gekündigt bei Anthropic und jemand, der in einer so hohen Position dieser ganzen Sicherheitsabteilung steht, geht und sagt, wir haben ein Problem. Und ich gehe jetzt, und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geht er nach England und sagt, er möchte ganz gerne Gedichte schreiben. So. Ist natürlich auch eine PR-Mitteilung, klingt natürlich wow, 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 macht natürlich auch wieder so ein Panikfass auf. Der ist jetzt nicht gegangen, um irgendwie uns, glaube ich, irgendwie was zu droppen an der Stelle. Aber es gibt einfach Bewegung auf dem Gebiet. Es gibt Menschen, die achten auf Vorsichtsmaßnahmen. Es gibt Leute, die nehmen das ernst. Anthropic scheint dazu zu gehören, weil sie mit dem amerikanischen Verteidigungsministerium anzulegen, ist gerade nicht besonders on vogue. Ja, das ist keine coole Geschichte. Das ist im Prinzip eine interne Kriegserklärung, die da gerade läuft.
Und ja, ja. Wenn wir das auch nochmal auf die spannend. Verfassung. Also wenn wir jetzt diese Forderung auch noch mal explizit auf die Verfassung übertragen, dieser schwierige Begriff Consensus Objector, also dieser Kriegsverweigerer-Punkt, wird eben da real in der Verfassung steht, dass Claude bei unethischen Forderungen als eine Art Kriegsverweigerer agieren und Aufgaben ablehnen soll. Und genau das tut Anthropic jetzt auf dieser Unternehmensebene. Ne? Und die harten Grenzen, die es dann darin gibt, das nennt sich Hard Constraint. Die Verfassung verbietet Claude explizit, illegitime Machtkonzentration oder katastrophale Entwicklung zu unterstützen. Autonome Waffensysteme und Massenüberwachung fallen exakt dann da in dieses Cluster jener existenziellen Risiken, vor denen Anthropic jetzt panisch Angst hat. Und dann das letzte, Sicherheit, dann geht denen dann über den Profit. Die Verfassung betont, dass wirtschaftlicher Erfolg der Mission dienen soll. Nicht umgekehrt. Also, dass Anthropic bereit ist, einen 200-Millionen-Vertrag und möglicherweise seinen zukünftigen Börsengang zu riskieren, beweist, dass diese Hierarchie, also Sicherheit über Profit, ernst gemeint ist.
Krass.
Und das ist eigentlich jetzt auch der perfekte Aufhänger für ein Plädoyer. Wem gehört die Ethik einer neuen Technologie? Ne? Mhm. Es geht jetzt um diesen tiefgreifenden philosophischen Konflikt eigentlich über die Zukunft des Krieges und die Grenzen staatlicher Machtausübung. Darf ein Staat ein privates Unternehmen zwingen? Und du kommst ja auch gleich nochmal dazu mit deinem Thema, zum Thema Zwingen. Ein potenziell bewusstseinsähnliche, hochintelligente Entität, Claude, ne? Also wir erinnern uns, zur Handlung zu zwingen, die deren Schöpfer für zutiefst unmoralisch und gefährlich für die Menschheit halten. Ist das nicht crazy, dass wir so über diese KI-Modelle diskutieren, beziehungsweise die. Ja. Und Anthropic verweist jetzt also eben nochmal darauf, dass das Verteidigungsministerium zwar militärische Entscheidungen trifft, aber dass sie nicht blind ihre mächtigste Technologie für alles freigeben können, weil ein Kontrollverlust droht. Und der Kontrast jetzt nochmal zur Konkurrenz. Mhm. OpenAI, Google, Elon Musk, xAI haben sich anscheinend eben alle den Forderungen des Pentagons für das neue interne KI-Netzwerk gebeugt. Anthropic in der letzten Holdout, das nennt man Verweigerer, im Sinne der KI-Sicherheit als einzige.
Das ist so ein bisschen jetzt das gallische Dorf der KI-Szene. Wer hätte das gedacht, ne? Ich bin ja
das
immer schon
der Showdown gefühlt gewesen.
Ja.
Das ist jetzt, und es ist so interessant, dass du das eben mit Jimmy Kimmel und Disney gesagt hast. So, wo ist die Öffentlichkeit? Wo ist der Aufreger? Ja. Wie werden jetzt die Abonnements vielleicht auch das Abstimmen quasi mit den Füßen dann? Was werden wir da sehen? Das finde ich total spannend.
Das ist total geil. Weil, und kommt das hier rüber? Ne? Also. Was passiert in den USA, ist ja das eine, aber was machen die Menschen in Europa? Sehen die das? Und da, ich glaube, können wir einen guten Beitrag zu leisten, sowas sichtbar zu machen. Ne? Vielleicht hat das nicht jeder von euch schon gehört. Also das ist wirklich eine relevante Entscheidung, die man da trifft mit der Nutzung bestimmter künstlicher Intelligenzen.
Und wir können einfach nur hoffen, dass Anthropic nicht einknickt.
Ja. Also mein letzter Stand der Dinge ist, ich habe vorhin nochmal parallel geguckt, alle Zeichen stehen auf, sie ziehen es durch, aber was da hinter den Fassaden läuft, weiß man natürlich nicht, weil der Gegner ist verdammt stark. Also wie stark
wir
der
bringen
Gegner
ja
ist.
Heute, ja. Wir bringen ja heute, wo wir gehört werden, diesen Podcast raus und ich jetzt kommt wahrscheinlich ein kleines Düdelüm und ich werde euch sagen, wie der Stand der Dinge ist. Ja. Also ich werde versuchen, da den aktuellsten Stand dann noch schnell mit reinzusprechen.
Super.
Genau. Hier ist das kurze Update. Anthropic hat an seiner Linie festgehalten und ist nicht eingelenkt. Und die Konsequenzen, Stand heute, ich nehme das Update am 2. März auf. Es gibt jetzt eine offizielle Verbannung. Präsident Trump hat eine Executive Order unterzeichnet, die es allen Bundesbehörden verbietet, Anthropic-Technologie zu nutzen. Es gibt eine 6-monatige Frist, um Claude aus bestehenden militärischen Systemen zu entfernen. Gleichzeitig wurde es jetzt auch von Pete Hegseth gebrandmarkt, also als Supply Chain Risk, also als Risiko für die Lieferkette. Und das ist ein wirklich historischer Präzedenzfall. Dieses Label war bisher fast ausschließlich feindlichen ausländischen Firmen verwalten. Und ganz konkret wirtschaftlich bedeutet das, jedes Unternehmen, das Verträge mit dem US-Militär hat, das kann zum Beispiel Boeing sein, ist nun faktisch gezwungen, jegliche Geschäftsbeziehung mit Anthropic zu beenden, um seine eigenen Regierungsaufträge nicht zu gefährden. Jetzt folgt natürlich noch ein rechtlicher Gegenschlag. Anthropic hat bereits angekündigt, gegen diese Einstufung vor Gericht zu ziehen und bezeichnet die Maßnahme als legale Einschüchterungstaktik ohne gesetzliche Grundlage. Es bleibt spannend.
Ja. Das ist eine Geschichte in einer Timeline, die gerade absurder eigentlich nicht verlaufen könnte. Es passt hervorragend zur Strategie, die gerade gefahren wird. Weil die Story, die ich mitgebracht habe, die hat mich ehrlich gesagt komplett aus den Latschen gehauen, weil ich habe das etwas spät erst entdeckt im Internet. Danke nochmal an Sascha Pallenberg. Und zwar ist Folgendes passiert, und zwar schon, weil ich das richtig im Kopf habe, am 18. Februar. Es wurde ein Paper durchgestochen, und zwar ein sogenanntes Call-to-Action-Paper von Marco Rubio, seines Zeichens Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika. So, was ist ein Call-to-Action? Call-to-Action ist eine Handlungsaufforderung. Das ist kein, hey, lese das mal durch. Das ist nicht einfach nur so ein Memo, wo man mal kurz vielleicht drüber fliegen kann und so, ja, nice to have, sondern da geht es wirklich darum, dass die Diplomaten der USA, die also verteilt sind auf die ganze Welt, doch bitte darauf achten mögen, dass digitale Souveränität vielleicht ein bisschen eingedämmt wird, um das mal so ganz höflich, ganz kurz zu formulieren. Also wir müssen uns vorstellen, der hat ein Schreiben rausgeschickt an alle Diplomaten, und an der Stelle zitiere ich wahrscheinlich mal am besten, wo er über die Gefahr von digitaler Souveränität spricht. Und jetzt könnten wir sagen so, hey, ja gut, was soll denn schon schiefgehen, digitale Souveränität? Wir hätten halt auch ganz gerne eine eigene Cloud-Lösung, wo unsere Daten so liegen, ist ja bis hierhin irgendwie nicht so schlimm. Aber seine Ansicht war, Datensouveränitätsgesetze würden globale Datenflüsse stören, Kosten und Cybersicherheitsrisiken erhöhen, KI- und Cloud-Dienste einschränken, sowie die, und das ist der Part, an den ich am meisten liebe, staatliche Kontrolle auf eine Weise ausweiten, die bürgerliche Freiheiten untergraben und Zensur ermöglichen kann.
Zu witzig.
Off. Also falls ihr es noch nicht wusstet, diese ganze Datenschutzgeschichte, dieses ganze, hey, wir passen auch so ein bisschen auf Hate Speech auf im Internet, auch dieses ganze, wir gucken mal, was für Software bei uns laufen darf, was macht die mit den Daten der Menschen. Das ist im Sinne des amerikanischen Außenministers gerade eine Gefahr für die Freiheit. Und ich frage mich ganz kurz, wer definiert hier eigentlich gerade unsere Freiheit? Ehrlich, ich habe das gelesen, und ich habe es ein zweites Mal gelesen, ich habe es ein drittes Mal gelesen, weil ich dachte, vielleicht habe ich was falsch verstanden. Wir verlinken den Originalartikel, der bei Reuters, denen wurde das zugespielt, der bei Reuters erschienen ist. Es ist unfassbar. Das heißt, da beschließt eine andere Nation, dass Datensouveränität für andere nicht mehr gelten soll, weil es den Datenfluss behindert zwischen den Ländern. Es ist irgendwie, was zum Henker ist da los? Sind die noch, also ganz im Ernst, haben die Lack gesoffen? Es ist echt erschreckend. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen, das hat jetzt jedes Büro in jedem Land bekommen. Das heißt, jeder Diplomat hat eigentlich Talking Points gekriegt, mit denen er jetzt rausgehen kann. Und er kann ja zum Beispiel mit Wirtschaftsvertretern und Vertreterinnen sprechen. Wir müssen uns auch noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, so Diplomaten und Diplomatinnen, das ist ja nicht jetzt einfach nur, die haben hier ein Büro und dann gucken die sich an, was in den Ländern läuft, sondern die haben Kontakte zu Politikern und Politikerinnen. Die sind eng verknüpft mit der Wirtschaft hier vor Ort. Die Idee dahinter ist, ein Frühwarnsystem aufzubauen. Was bedeutet, wenn man jetzt hier eine Organisation ist, die für Datenschutz einsteht, oder wir sind ein Start-up, was sich mit digitaler Souveränität befasst, dann ist gewünscht von der amerikanischen Regierung, dass so eine Information relativ schnell in den USA ankommt. Und zwar nicht, um zu sagen, hey, go for it, wir sind hier das Land der Freiheit, so, sondern um einfach zu gucken und das relativ früh einzudämmen. Das ist eine Mordsgefahr. Das ist ernsthaft, das ist ein richtiges Problem. Richtiges
das ist,
Problem.
Das ist so widerwärtig. Wirklich.
Es ist gemein. Wenn wir jetzt auf dem Spielplatz sagen, das ist so gemein.
Es ist so gemein. Es ist auch so, das ist so Quatsch. Aber hier sieht man wieder, wie ganz gezielt quasi ein Wort, ein Narrativ quasi systematisch aufgebaut wird, ne? Auch diese ganze Anti-Vogue-Bewegung mir fällt gerade der Begriff Haltungsjournalismus ein. Ja, das sind alles so, das sind so gezielte Kampagnen gegen Prinzipien und Institutionen, die die Demokratie schützen.
Ja.
Weil wenn du heute darüber nachdenkst, also das ist eine riesen Diskussion darüber, ob die Medien die Leute ernst nehmen, ne, ob jetzt nur noch Haltungsjournalismus gemacht wird, ne, von Linksgrün und so weiter. Und eigentlich wurden damit sehr viele Institutionen, die in der Mitte stehen, in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung so nach links gedrückt, ja?
Sobald
aus
sie dafür
aus der rechten,
ne?
Seite sozusagen. Mhm. Und das ist Lügenpresse, Systempresse, was auch immer, ne? Das ist auch so eine Kampagne, um einfach so Institutionen und Bemühungen einfach zu disqualifizieren. Und das ist natürlich hier total heikel, weil digitale Souveränität, das wird ja dann in so einen wirtschaftlichen Aspekt natürlich gebracht und hat natürlich, wenn du überlegst, ne, der Einfluss läuft ja auch viel über Lobbyisten und so weiter und dann welche Software wird eingesetzt, Hashtag Palantir und. Ja, also das hat weitreichende Folgen, wenn man anfängt, einen Begriff wie digitale Souveränität zu konnotieren und in eine gewisse, eigentlich zu verleumden, dass man gar nicht mehr schafft, über das Thema digitale Souveränität zu diskutieren und zu sprechen in dem richtigen Kontext. Das ist hochgefährlich. Und digitale oder staatliche Souveränität, ne, Selbstbestimmung und Demokratie sind das Pro. Handlungsfähigkeit auf der Weltbühne, ja. Also welche Hebel haben dann Unternehmen überhaupt dann, internationale Verträge zu schließen, Mitglieder in Organisationen wie der UN oder EU zu werden, Allianzen zur Verteidigung, ja, wenn wir jetzt nochmal an Anthropic denken und so.
Ja.
Das ist alles, es geht hier um digitale Infrastruktur, auf dessen Straßen wir fahren. Und die bauen gerade daran, dass ihnen eigentlich alles gehört dann.
Ja.
Und das darf man nicht vergessen.
Das ist, also, ne, Leute, das ist, ich glaube, wir sind selten so, dass wir hier stehen und so richtig laut trommeln und so, aber das ist wirklich, ne, manchmal sind wir doch auch laut, aber.
Doch, voll.
Voll. Aber ich finde, wir sind immer noch so, hey, ne, aber an der Stelle ist es wirklich so, Leute, das ist brandgefährlich. Ihr müsst euch das vorstellen, also für diejenigen, die jetzt denken, naja, gut, ich bin halt noch bei der und der Cloud und hab da und da meine Daten oder. Ich habe da und da meinen E-Mail-Server, das wird schon, das kann schon schief gehen. Alle haben Microsoft so. Ihr müsst euch das vorstellen, wie ihr seid in einer Wohnung und geht spazieren und ihr kommt zurück und jemand hat die Schlüssel ausgetauscht.
Ja.
Ja, das ist der Hebel, den die haben. Und das ist nicht einfach nur von uns jetzt ausgedacht, sondern das ist wirklich so. Wir haben darüber schon mal in einer der früheren Folgen berichtet. Ja. Es war durchaus möglich, dem Internationalen Gerichtshof einfach den Mailzugang zu sperren, weil es nicht gepackt wurde, dass die jetzt Benjamin Netanyahu angeklagt haben. Da war jemand dann wütend auf der anderen Seite und hat gesagt, ich finde, die sollten vielleicht heute mal nicht mehr auf ihre Mails zugreifen können. So, ja, ist ein Extrem, aber theoretisch ist das möglich. Die können tatsächlich einem Unternehmen wie Microsoft sagen, ab morgen kann in Europa keiner mehr auf ein E-Mail-Postfach zugreifen. Oder wir schauen uns die Daten auf den Servern, die ja bei uns stehen, mal ganz genau an.
Ja, die haben nur aus Nettigkeit noch nie mit uns auf dem Sofa gesessen.
Ja.
So.
Was bietet man eigentlich so einem CIA-Agenten an, Katha? Ist eigentlich jetzt der Moment, wo wir uns fragen müssen, wenn die rumkommen, was kriegen die? Hast du Kekse im Haus? Ich glaube, die nehmen nichts an.
Mein Bruder lebt in Texas. Vielleicht kann ich so Bilder an die Wand hängen von meinem texanischen Bruder.
Das wäre ganz schön.
Hier Friends.
Wir sind voll im amerikanischen Basketball involviert hier. Das ist so vielleicht, wir haben LeBron James an der Wand, das muss reichen. Nee, aber mal im Ernst. Ne? Also es ist so, wir machen da Witze drüber. Aber das ist ein Thema, mit dem sollten wir uns wirklich, wirklich, wirklich alle echt beschäftigen. Bitte schaut euch mal an, welche KI-Lösungen nutzt ihr? schaut euch die Alternativen an. Probiert das mal aus. Ja, es gibt Möglichkeiten. Vielleicht machen wir auch mal eine Übersicht bei LinkedIn oder,
ja,
ne, dass wir
ich
mal
möchte
so ein
auch,
bisschen
ich möchte auch mal sagen, Melanie und ich haben zu gewissen KI-Lösungen den Zugang, weil wir natürlich als Trainerin und Beraterin und Expertin einfach das sozusagen als Arbeitsmittel analysieren, benutzen, ja, und so weiter. Ich habe ja jetzt öfter mal die Frage bekommen, so was benutzt du noch, was nicht? Ich nehme mich da im Moment noch so ein bisschen aus. Mhm. Ich habe jetzt schon Geht sehr vieles schon. Gewechselt, was ich so in der täglichen Arbeit nutze. Aber wir gucken natürlich so, wie sind die aktuellen Entwicklungen, womit haben wir es ja eigentlich zu tun? Ne? Also nehmt uns euch nicht an uns ein Beispiel, wenn wir sozusagen darüber sprechen. Ich glaube, das ist etwas, womit wir uns auch mal ganz ehrlich auseinandersetzen müssen, wir beide, wie wir unseren Stack sozusagen aufstellen wollen. Und ob wir da vielleicht einfach eine Teamlizenz haben und das immer mal wieder gegenchecken. Ja, es ist total schwierig.
Ja.
So, allein an unserer Diskussion merke ich das. Aber es gibt auch Beispiele von Bundesländern, von Ministerien und so, die jetzt auch auf ein anderes Betriebssystem umstellen, ne, und nicht mehr Microsoft benutzen und so. Es ist sehr spannend, was wir da sehen. Aber das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist natürlich, boah, da steckt natürlich unglaublich viel Macht und Druck und Kohle hinter.
Ja, und wenn man jetzt sagt, ja, dann warten wir doch mal, wie die Politik darauf reagiert. Das ist der Moment, den du ganz am Anfang gesagt hast. Da können wir uns jetzt gerade ehrlich gesagt nicht drauf verlassen, weil die aktuellen geopolitischen Spannungen einfach es nicht möglich machen, glaube ich, so angemessen zu reagieren, wie wir uns das jetzt wünschen würden. Da sind wir jetzt auch ein bisschen erstmal gefragt, im Kleinen schon mal für sich selber, so was du gerade angesprochen hast, mal einen Modellwechsel überlegen, kleine Hebel zu legen. Ich weiß, dass natürlich natürlich wird darüber diskutiert. Natürlich wird an anderer Ebene da jetzt mit Sicherheit heißt rumtelefoniert. Trotzdem, bis da eine Entscheidung gefällt wird, das wird leider etwas dauern. Und auch dann ist nicht ganz klar, wie die gefällt wird, weil es einfach gerade eine Menge auf dem Spiel steht. Ne? Es gibt einfach zu viele Brandherde gerade aktuell, die gelöscht werden müssen auf politischer Ebene und da ist das vielleicht nicht auf Prio 1. Ich würde mir aber wünschen, dass es verdammt weit oben steht. So, also kleiner Aufruf hier auch an Menschen aus der Politik, die uns zuhören.
Ja,
das ist crazy gerade.
Ihr werdet es ja, also wenn das funktioniert, also diese Kampagne von Rubio, dann werden wir das auch zunehmend in den Medien erkennen und wir werden es auch auf Social Media erkennen. Wie wird, in welchem Kontext über digitale Souveränität als Überschrift, wie wird darüber gesprochen, welches Geschmäckle gibt es da? Mhm. Weil, also, ne, da haben wir jetzt sozusagen den Röntgenblick, jeder, der jetzt diese Podcast-Folge hört, wir können jetzt quasi darauf achten und sehen, wie sich der Diskurs ändert oder nicht. Und wenn ihr dann sozusagen in so einer Unterhaltung seid, könnt ihr dann eben auch viel souveräner mit der Debatte umgehen.
Mhm.
Weil das ist konzertiert.
Mhm. Ja. Absolut. Also fragt euch, wenn euch etwas komisch vorkommt, fragt euch immer, wo kommt das her und wer verdient daran?
Ja.
Ist immer eine gute
Frage. Wer sagt was, warum?
Wer hat da was von an der Stelle?
Ja.
Das ist super crazy. Und
lustig, dass wir beide sowas mitgebracht haben heute, ne?
Mhm.
Unabhängig voneinander.
Mhm. Wir haben uns gar nicht abgesprochen. Es ist einfach hochgeploppt und wir mussten jetzt so besprechen irgendwie. Ich hatte ja noch ein, ich wundere mich über gar nichts mehr.
Mhm.
Und das war tatsächlich eine Reddit-Diskussion. Ja, ich bin manchmal auch auf Reddit, da kann man jetzt auch drüber diskutieren, weil es ein bisschen manchmal die Klowand des Internets ist und Menschen auf absurde Weise noch austauschen. Aber es ist auch immer ganz schön, um so ein Stimmungsbild der Gesellschaft manchmal sich so ein bisschen abzugreifen. Was habe ich da aufgeschnappt? Menschen sind unglücklich und zwar tatsächlich, weil man versucht hat, mit dem neuen ChatGPT-Modell 5.2 jetzt diese Sycophancy.
Heute ist Schleimscheißerei der KI.
Exakt. Dem entgegenzuwirken, weil das so extrem geworden ist wieder mit der Zeit, dass man halt immer so dieses Einlullende hatte und Menschen mögen es nicht. Was habe ich gelesen? Ich habe gelesen, dass einer als Reaktion hatte, immer am Ende dieser ganzen Diskussion, wenn es so ein bisschen um Streitthemen ging, I'm not your enemy. Das heißt, das kam immer mal wieder und Menschen reagieren da sehr empfindlich drauf. Also es lohnt sich ab und an bei Reddit mal reinzugucken. Ich habe das selber auch gemerkt, dass er so ein bisschen nicht abwertender jetzt war in der aktuellen Fassung, sondern es war so ein bisschen dieses, ja, aber hey, lass uns noch mal irgendwie einen Blick drauf werfen. Also ich hatte auch das
viel
Gefühl,
wichtiger, Sprache, was ziehst du an?
Oder viel wichtiger, was ziehst du an?
Ist egal, wie also, krank du bist, viel wichtiger, was hast du gerade an?
Das war wirklich, wirklich, wirklich interessant zu sehen. Also ich merke das immer besonders stark bei den Spracheingaben. Also ich unterhalte mich sehr selten mittlerweile mit ChatGPT. Eine Zeit lang habe ich das sehr intensiv genutzt. Mhm. Aber weil wir die Nutzung, glaube ich, beide im Moment ein bisschen runterfahren von ChatGPT aus besagten Gründen, kommt das gar nicht mehr so oft dazu. Ich habe es neulich in einem Workshop wieder rausgeholt und da war das auch so eher so relativ tough, ohne dass ich das in den Voreinstellungen gewählt hatte. Ne? Also es war wirklich eher so dieses,
lass uns doch mal gucken. Mir fällt auf, wenn ich ChatGPT nutze, dass er immer anfängt mit, okay, ich sage es dir jetzt klar und ruhig. Oder ich sage es dir jetzt ganz klar und sortiert.
So, ja.
Dieses, ich mache es ganz klar. Dieses Vorframing von, ich sag dir, was ich jetzt tun werde. Mhm. Das ist so, darum geht's nicht, OpenAI. Ne? Die Transparenz erreichst du nicht, indem du sagst, wie transparent, also indem das Modell sagt, wie transparent ist, dich manipuliert oder, ne, also das ist so, das ist so ein Überlayer und das ist eigentlich schon psychologische Manipulation. Ich sag's dir ganz offen und ehrlich. Ich sag es dir jetzt ganz wissenschaftlich, sachlich.
Als das ob ist so, das, ne, es ist so,
ich muss selber überprüfen. Haken
am Anfang
ich muss
schon
selber,
dran.
Ja. Ja. Ich muss selber überprüfen, ob das wirtschaftlich oder wissenschaftlich sachlich ist oder ob das jetzt klar und ehrlich ist. Ich entscheide, wie ich das finde.
Ja.
Und also ChatGPT sagt dir jetzt vorher, achtet mal drauf, sagt dir vorher, wie du das finden sollst, was der da ausspuckt. Finde ich total spannend.
Ich glaube, es ist eine Reaktion übrigens auf diese Studie, die rausgekommen ist, wonach 30% Halluzinationsrate gerade angesagt ist bei den Modellen. Also das gab es ja neulich mal irgendwie und 60% bei Modellen, die nicht einen Internetzugang noch nutzen, also die nicht diese Webgeschichte am Schluss machen. Ich glaube, dass sie gemerkt haben, wir müssen jetzt vorher schon sagen, das ist wahrscheinlich richtig, was ich dir jetzt sage, um dem entgegenzuwirken.
Ja. Du Melanie, ich glaube, wir müssen nächste Woche einfach nochmal eine Zweierfolge aufnehmen, dass wir einfach unsere ganzen, wir haben so wirklich, wir sitzen auf so vielen Artikeln und auf so viel Diskussionsmaterial, aber so, bitte schreibt uns gerne mal, wir haben jetzt mit so vielen von euch gesprochen, wirklich, so crazy, schreibt uns doch mal wirklich konkrete Fragen oder Themen, die euch interessieren, die wichtig für euch sind. Das ist für uns super, super wertvoll. Und auch schön, dass ihr dem Angebot von Johannes Klierske letzte Woche nachgegangen seid. Sein Link packen wir auch nochmal. Ich glaube, das geht ja noch bis Mitte März oder so. Der hat euch nämlich eingeladen, mit ihm ein bisschen über die Zukunft zu quatschen. Ihr könnt jede Frage einfach stellen. Das ist ein total offenes, cooles Format. 20 Minuten mit einem Zukunftsforscher. Nur für euch hier von Wunderpanik. Nutzt das unbedingt. Und genau, schreibt uns gerne die Themen, die euch jetzt gerade wirklich, wirklich betreffen und wichtig für euch sind, weil dann können wir hier gute Arbeit machen und uns über die Dinge, mit den Dingen auseinandersetzen, die für euch wirklich zählen. Und damit haben wir es heute wieder mal aus meiner Sicht hochspannend gestaltet.
Ja.
Ich glaube wirklich, das Kratzen in der Brust oder wie hast du es genannt? Da ist was, ne? Ich glaube, da ist ein Stein im Schuh gerade, den wir alle spüren. Und ich habe das Gefühl, wir haben den heute mal zusammen analysiert, wie groß der ist. Und damit lasst uns bitte 5 Sterne da, kommentiert, teilt das mit Menschen, die das, wo ihr glaubt, es ist wichtig, dass sie das hören, dass sie uns hören. Und wir sehen uns.
Wir sehen uns nächste Woche. Spätestens. Wir sehen uns ja sowieso immer, aber die anderen hören wir später. Ja, auf jeden Fall. Also, bleibt tapfer, bleibt standhaft. Tschüssi.
Tschüssi.